N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Podcast N99, dem offiziellen Podcast auch der Frankfurter Buchmesse. Wir sind hier wieder bei uns auf der Bühne am Stand G59, nicht N99, wie der Podcast halt immer noch heißt, weil das damals unser erster Stand hier war. Und wir sprechen mit spannenden Menschen über ihre aktuellen Bücher, so auch jetzt wieder an dieser Stelle. Und es geht auch vor allen Dingen um einen ziemlich guten Babysitter. Was macht eigentlich einen guten Babysitter aus? Das ist eine Frage, die in dem aktuellen Buch von Dirk Stermann ein wenig angerissen und vielleicht auch beantwortet wird. Und dabei stehen aber auch noch eine ganze Reihe anderer Personen mit im Mittelpunkt. Aber natürlich auch Maxim. Er ist Ultimate Fighter, kommt aus der Ukraine und ist kahlköpfig. Und jetzt nicht der Mensch, den man sich als den idealen Babysitter vorstellen würde. Dennoch hat er es irgendwie geschafft durch das Casting. Wie das funktioniert hat in der Geschichte und was es sonst an spannenden Geschichten rund um diesen Roman zu erzählen gibt, das kann ich jetzt besprechen mit dem Kabarettisten und Late-Night-Moderator Dirk Stermann.
Guten Tag, hallo.
Ja, erzähl uns doch mal zu Beginn, wie kam es zu dieser Figur Maxim? Wie kann man diesen Menschen beschreiben und was macht ihn so besonders?
Also die Idee für Maxim ist mir gekommen, als wir wirklich einen Babysitter gesucht haben für unser Kind, für unser echtes Kind, das nicht das Romankind ist, sondern ein anderes Kind. Und wenn man dann inseriert im Internet, bei mir waren es dann tatsächlich 42 junge Frauen, die sich beworben haben, wahnsinnig gut ausgebildet, wahnsinnig schön, sehr jung, sehr agil, sehr lebendig. Und zwischen diesen Fotos der wahnsinnig schönen Frauen war eben tatsächlich ein kahlköpfiger Mann in einem verschwitzten Sweatshirt. Und da stand nur drüber, mache alles. Als einzige Fähigkeit, die er hat. Und dann habe ich mir halt so überlegt, wie wäre das, wenn man ihn genommen hätte als Babysitter. Und im Roman war das eine sehr weise Entscheidung. In echt habe ich mich für eine junge, sehr gut ausgebildete Frau entschieden. Das auch eine gute Entscheidung war.
Ja, in dem Buch nimmt diese Suche nach Babysitter oder Babysitterin ja eine ganze Menge Raum ein. Da wird viel diskutiert zwischen der Hauptfigur, die genauso heißt wie du, und der Frau. Und es wird immer hin und her diskutiert, junge Frau, das ist vielleicht auch nicht so gut für die Ehe oder so. War es im realen Leben auch so schwer, jemanden zu finden?
Nein, im realen Leben war es nicht so schwer, obwohl es tatsächlich sehr schwer ist, jemanden zu finden. Du brauchst halt Glück und es ist halt so, dass wenn du ein kleines Kind hast, der Klassiker, dass alle, die kleine Kinder haben, darüber reden, kennt ihr jemanden, der jemanden kennen könnte? Und dann ist es tatsächlich schon auch so, dass immer wieder gewarnt wird, dass gesagt wird, wir haben zwar eine, aber ich kann sie dir echt nicht empfehlen. Sie ist sehr unheimlich und ist schon Mitte 30 und wohnt noch immer bei ihrer Mutter und sowas halt. Das heißt, wenn du jetzt einen Babysitter suchst für dein Kind, das ist ja eine sehr wichtige Entscheidung. Die will wohl überlegt sein. Im Roman bin ich sehr froh, dass ich ihn gefunden habe für den Roman, diese Figur, die so eine Mischung ist aus diesem Maxim, den ich im Internet gefunden habe und Figuren, die ich so kenne. So tatsächlich kenne ich einen Boxlehrer, der sehr unheimlich wirkt, aber ein ganz lieber Mann ist. Dann habe ich mal irgendwann wollte ich so einen illegalen Arbeiter für die Küche zum Kacheln. Und da gibt es in Wien auch so einen Arbeiterstrich. Und da bin ich hingefahren, dann stieg tatsächlich ein Ukrainer ein. Und ich habe halt so ganz klischeehaft und sehr dämlich und dumm sehr laut geredet, sehr langsam und überdeutlich, weil ich dachte, er kann bestimmt kein Deutsch. Und er hat dann tatsächlich zu mir gesagt, Sie können normal mit mir reden, ich komme aus der Ukraine, ich komme aus Brody, kennen Sie das? Das ist die Heimat von Josef Roth. Und dann stellte sich tatsächlich raus, dass er ein Josef Roth-Dozent an der Universität war. Und das alles führt halt dazu, dass ich mir so grundsätzlich denke, du kannst niemanden einschätzen nach dem Klischee, das du hast, sondern du musst dich immer halt auf Leute einlassen.
Jetzt ist der Roman ja auch während des Ukraine-Kriegs erschienen. Hatte das nochmal irgendwie so eine Bedeutung oder hast du da nochmal überlegt, vielleicht was zu ändern an dieser Figur?
Der Rowohlt Verlag hat mich dann irgendwann gefragt und gesagt, du, jetzt ist der Krieg, jetzt klingt es plötzlich ganz anders, er ist ein Ukrainer. Und mein Lektor, der die Figur ist, die mir am nächsten steht im Verlag, und ich, wir haben beide gefunden, das macht nichts, weil bei dieser Maxim ist auch ein Held, nicht im soldatischen Sinne, sondern im menschlichen Sinne. Er ist ganz anders als die Leute, die in meinem Umfeld sind, aber das tut auch mir in der Geschichte oder der Figur Dirk Stiermann in dem Roman sehr gut. Und es gab dann eigentlich keinen Grund mehr, das zu verändern. Und natürlich ist der Roman vorher geschrieben worden. Und er spielt in einer Zeit offensichtlich vor Corona und vor dem Krieg.
Du hast es gerade nochmal angesprochen, die Hauptfigur heißt genauso wie du, Dirk Stiermann. Auch einige andere Figuren tauchen auf, die genauso heißen wie reale Personen. Wie fiktional ist der Roman tatsächlich? Kann man das sagen?
Ja, er ist fiktional. Also das ist das Schöne, es spielt mit mir und es spielt aber auch mit Menschen, die es in echt gibt, auch teilweise berühmte Menschen, die ich aber, weil ich es fiktiv angelegt habe, auch alle nicht gefragt habe, ob sie etwas dagegen haben, im Roman vorzukommen. Weil so wie sie vorkommen, könnten sie theoretisch auch tatsächlich vorkommen. Die einzige Person, die ich tatsächlich gefragt habe, weil ich so viel Respekt vor ihr habe, es kommt vor im Roman eine 95-jährige Psychoanalytikerin aus New York, die gebürtige Wienerin ist, die seit 2,5 Jahren in Wien wieder lebt. Und sie war die Analytikerin der ganzen Hollywood-Stars, also Marilyn Monroe und Marlon Brando und solche Leute waren bei ihr. Und mit der bin ich befreundet und sie habe ich auch eine Szene erfunden. Und dann habe ich sie gefragt, ist das für dich okay, dass du vorkommst? Und sie hat gesagt, ja. Das einzige Wichtige ist, dass du meinen Namen richtig schreibst, nämlich Erika mit K, weil ich bin Wienerin, keine Amerikanerin. Aber sie hat gesagt, ja, das passt. Und dann hat sie gesagt, weißt du, du kannst schreiben, was du willst, weil manchmal schreibt man über Dinge, die man erlebt hat und manchmal schreibt man über Dinge, die man noch erleben wird. Und das fand ich einen sehr schönen Satz von ihr.
Maxime ist ja auch so ein bisschen eine Fortsetzung deines ersten Romans, wenn ich das richtig verstanden habe. Und damals gab es ja auch ein Problem mit einer Schadensersatzklage, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit einem Zahnarzt, der tatsächlich genauso hieß wie eine fiktionale Figur, die du ja. im Roman hattest. Mhm. Hattest du Sorge, dass sowas nochmal passieren kann?
Maxim könnten wahnsinnig viele Leute klagen, wenn sie wollen, weil sehr viele vorkommen. Damals der Roman hieß 6 Österreicher unter den ersten 5 und ich habe einen Zahnarzt erfunden mit einem Namen, den ich kannte von einem Wirtshaus in Graz. Und der Name ist so toll. Der Name ist nämlich Braun de Braun. Und ich fand den Namen so schön, dass ich diesem Zahnarzt den Namen gegeben habe, nicht wissend, dass es einen echten Zahnarzt in Graz gibt, der so heißt. Und der Zahnarzt im Roman war ein Zahnarzt, der aufgehört hat zu ordinieren, der nur noch in Museen altes Zahnarztbesteck stiehlt. Aber ein sehr sympathischer Mann. Und jetzt hat dieser Zahnarzt tatsächlich gedacht, er wäre als Dieb dargestellt worden. Und dann hat er gesagt, dass er viel weniger Geld verdient hätte durch den Roman. Und weil er versichert war, konnte er durch jede Instanz gehen. Und ich saß 3-mal vor Gericht und habe 3-mal gewonnen. Und es war sehr lustig.
Es klingt fast so, als ob man da einen neuen Roman draus machen könnte.
Ja, ich habe dem Braun de Braun damals auch angeboten, eine Gratislesung in seiner Ordination zu machen, aber er hat abgelehnt.
Schade. Verschenkte Chance für ihn vielleicht. Du schreibst aber ja auch andere Romane, die nicht nur irgendwie an deine Person angelehnt sind, sondern zum Beispiel auch historische Romane. Das letzte Buch zum Beispiel, Der Hammer. Wie sehr unterscheidet sich die Arbeit?
Ja, Der Hammer war ein Roman über einen österreichischen Orientalisten, der mich sehr beeindruckt hat, den ich auch nicht kannte vorher. Und da war das so, das spielt im 18. Jahrhundert in Wien und Graz und Konstantinopel und da musste ich so viel lesen und lesen und lesen und lesen. Das war spannend, aber je mehr ich las, umso mehr musste ich lesen. Und damals war es so, dass mein Lektor mich nach 1,5 Jahren angerufen hat und gesagt hat, weißt du, das Problem ist, wenn Autoren lesen und nicht schreiben. Dann habe ich endlich angefangen zu schreiben. Und während ich so schrieb und immer mehr dazwischen noch immer las, hat Emil so einen ganz kleinen Roman, der auch bei Rowohlt erschienen ist, von David Wagner, der heißt, glaube ich, 3 Äpfel. Den hat er mir geschickt, der hat so 100 Seiten. Und da geht es darum, dass ein Mann in einen Supermarkt geht, 3 Äpfel kauft und wieder rausgeht, aus. Und dabei halt so ein bisschen nachdenkt. Und dann hat er mir geschrieben, schau, das hättest du auch machen können. Also, weil Supermärkte kennst du wahrscheinlich. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich würde jetzt als nächstes gerne wieder mal was machen, wo ich nicht so viel recherchieren muss, sondern wo ich nur schreiben darf. Und Dirk Stiermann ist eine Figur, da musste ich relativ wenig recherchieren.
Aber die Figur im Buch schreibt ja auch einen Roman und hat sehr viele Probleme mit dem Anfang. Ging dir das auch so?
Nee, da habe ich das große Glück, dass ich vom Radio komme. Und wir haben früher eben wahnsinnig viele Texte fürs Radio geschrieben. Und mein Kollege und ich, wir haben immer geschrieben, bis das Rotlicht kam. Sodass unsere Geschichten immer abgerissen sind eigentlich. Aber wir wussten, wir können auf den Moment schreiben. Und ich glaube, durch diese Radioarbeit, wo du so viel schreiben musst, verlierst du ein bisschen den Respekt vor dem Beginn einer Arbeit. Sondern du machst es einfach. Und ich setze mich hin, schreibe, bis ich müde bin und schreibe dann am nächsten Tag weiter. Es sei denn, mein Kind stört mich ununterbrochen.
Es gibt viele schöne Episoden in dem Buch, aber ich glaube, eine, die wahrscheinlich auch schon öfter mal in Interviews vorkam, ist die mit der Nachbarskatze, die ständig rumschreit und dann eines Tages dann auf einmal ruhig ist. Da hat Maxim auch seine Finger im Spiel gehabt. Beruht das auf einer wahren Geschichte?
Es beruht tatsächlich, das ist das Schöne, eine ehemalige Nachbarin von mir, die war bei einer Lesung von mir und die kam dann, die habe ich schon lange nicht gesehen und hat gesagt, ist das meine Katze? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist deine Katze, weil die Katze war halt immer rollig oder läufig und sie wusste nicht, was sie tun kann, weil sie wollte auch nicht einen Kater kommen lassen. Und dann hat sie mir damals erzählt, es gibt einen Trick, du kannst mit dem Radiergummi von einem Bleistift sie glücklich machen. Und das habe ich übernommen für diese Geschichte. Es funktioniert übrigens tatsächlich.
Okay, also nochmal ein schöner Tipp für alle, die das vielleicht auch brauchen, diesen Tipp. Du hast deinen ersten Roman, 6 Österreicher unter den ersten 5, ja auch so ein bisschen mit diesem Untertitel Entpiefkenisierung geschrieben, ne? Als Deutscher in Österreich, dass man irgendwie immer so ein bisschen außen steht, kann man das so sagen. Würdest du sagen, dass du seitdem österreichischer geworden bist?
Ja, das ist bei Maxim auch so. Ich wollte immer mal eine Fortsetzung schreiben, wo derjenige, dieser Deutsche, Dirk Stermann, jetzt schon so lange in Wien ist, dass er Wien nicht mehr nur so merkwürdig empfindet, sondern so Teil dieser Merkwürdigkeit geworden ist. Und so ist es in dem Roman tatsächlich. Ich würde sagen, dass ich nach ein paar Jahren geworden bin zu so etwas, was in Berlin gibt es den schönen Begriff Berliner Türke. Das heißt, du bist ein türkischstämmiger Berliner und das gibt dir aber auch so einen ganz eigenen Stolz oder eine ganz eigene Funktion innerhalb der Stadt. Und so würde ich sagen, dass ich bin ein deutscher Wiener. Also ich rede wie ein Deutscher, bin aber Wiener, darf nur nicht wählen. Das ist das Einzige, was mich noch immer kränkt.
Gibt es da irgendwie so eine Schwelle, die man übertreten muss, wo man dann anerkannt wird oder wird man weiterhin nicht anerkannt?
Das kann ich so schwer beurteilen. Mir wird immer von außen, das ist aber, ich glaube, dass es irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, seitdem wird das dann immer geschrieben, wenn man über mich was schreibt, dann schreibt man immer, ich sei der Lieblingsdeutsche der Österreicher. Das ist aber ganz albern, weil wenn das dann in Artikeln steht, gibt es dann immer Postings und die Postings sind in Österreich zumindest zu 100% Hass-Postings. Dann steht immer, wahrscheinlich, welche Umfrage war das denn? Da ist mir ja jeder Deutsche lieber oder so. Trotzdem glaube ich, ich habe es geschafft, dass die Leute das anerkennen, dass ich da bin. Also ich glaube, das ist so, ich habe früher immer gesagt, das ist so Akzeptanz durch Penetranz, indem du halt einfach bleibst und bleibst und bleibst. Irgendwann denken sich auch die Österreicher dann, ja, Herrgottzeit, dann ist der halt da. Was willst du machen? Da kannst nichts machen, der ist da. Das ist so wie, dass wenn es regnet, dass dann oft Matsche entsteht, so ist es dann halt auch bei mir.
Kommen wir nochmal zu Maxim zurück, zu der Figur. Wir haben jetzt viel Positives auf jeden Fall über ihn gehört. Würdest du ihm dein Kind anvertrauen?
Ja, jederzeit. Auch mich selbst. Und das ist das Schöne an dem Roman. Also für mich beim Schreiben war es so und jetzt auch, wenn ich Lesungen habe, dass ich immer mehr merke, dass dieser Maxim in Wahrheit ja zu meinem Babysitter wird. Also ja, das Kind liebt ihn, was ja immer das Entscheidende ist. Und ich, der ich sehr skeptisch bin ihm gegenüber, merke irgendwann doch, dass er ganz entscheidend wichtig für mein eigenes Leben wird. Und er ist wie so eine Art Engel eigentlich. Es ist eigentlich sehr pathetisch fast. Er ist wie so ein Retter, der da ist und das Leben gestaltet auf eine gute Art für mich.
Das sagt Dirk Stermann, Österreichs bekanntester Deutscher wahrscheinlich und vielleicht auch beliebtester, je nachdem. Romanautor und Kabarettist, sein neuer Roman Maxim ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 23 Euro in der gebundenen Ausgabe. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke vielmals. Dankeschön.
N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM. dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.